herzlich willkommen zum Podcast Wir sprechen Deutsch, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Ich bin Adrian Plitzko, mir gegenüber sitzt Dr. Leo Kretzenbacher, Dozent an der School of Languages and Linguistics, German Studies Program an der Melbourne Universität. Hallo Leo.
Hallo Adrian.
Heute wollen wir mal die Sprachpäpste zur Rechenschaft ziehen, denn uns wird ständig vorgeschrieben, wie wir zu schreiben haben, wie wir zu sprechen haben und dass wir ja keine Fehler machen dürfen, dass die deutsche Sprache verkümmert, dass sie wahrscheinlich vor die Hunde gehen wird, wenn wir nicht aufpassen und uns ständig daran erinnern, wie man korrekt Hochdeutsch spricht.
Ja.
Okay, sollen wir uns daran halten oder nicht? Ich sage das, weil es gab eine Zeit, vielleicht vor 10 Jahren, da gab es ein ganz berühmtes Buch, der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Das wurde jedem empfohlen, der irgendwann mal einen Fehler gemacht hat und gesagt hat,
das ist dem Vater sein Haus.
Ja, wenn jeder gesagt hat, das ist dem Vater sein Haus, dann musste man das Buch lesen, weil es heißt, es ist des Vaters Haus.
Des Vaters Haus ist ein bisschen altertümlich, das ist der sogenannte sächsische Genitiv, der im Angelsächsischen eben verbreitet ist, my father's house. Heute würde man den Genitiv eher nachstellen. Aber zunächst mal die Grundfrage, brauchen wir Sprachpäpste? Offensichtlich hat die katholische Kirche für Päpste Verwendung, derzeit sogar in der Mehrzahl, es gibt zwei gerade, nicht? Den Altpapst, Benedikt XVI. Und den neuen Papst.
Ach so,
nicht?
Ja, normalerweise.
Normalerweise gibt es immer nur einen. Also recht, derzeit hat die katholische Kirche sogar für Päpste Verwendung.
Ja.
Aber die Sprache hat nicht unbedingt Verwendung für Päpste. Päpste vielleicht deswegen, weil natürlich der Papst in der katholischen Kirche eine Lehrmeinung von der Kanzel ex cathedra verkündigen kann und die dann keinen Widerspruch duldet. Die Linguistik, die moderne Linguistik seit schon mindestens dem Anfang des 20. Jahrhunderts ist nicht mehr daran interessiert, den Leuten vorzuschreiben, wie sie zu sprechen haben, sondern die Sprache zu untersuchen, wie sie vorkommt, wie sie gesprochen wird, geschrieben wird, wie sie in den Medien vorkommt, wie sie funktioniert, warum sie manchmal nicht funktioniert. Ja, also wir wollen wissen, was gesagt wird.
Und woher kommt dieser Sinneswandel?
Ich denke, der Sinneswandel kommt tatsächlich mit der Entwicklung der Linguistik aus der alten Grammatik in die moderne strukturalistische Sprachwissenschaft. Die alte Grammatik im 19. Jahrhundert war an zwei Dingen interessiert. Zunächst mal sehr, sehr stark an der Herkunft von Wörtern und von Ausdrücken und von Sprachen, war sehr, sehr stark historisch orientiert. Die neue Linguistik seit dem Schweizer Ferdinand de Saussure, der die Linguistik wirklich umgekrempelt hat Anfang des 20. Jahrhunderts, ist interessiert eher daran, wie die Sprache in der Gegenwart funktioniert. Es gibt natürlich noch historische Linguistik, das ist auch ein legitimes Feld, aber wir sind nicht mehr so sehr daran interessiert, was mal war und wie es vielleicht bleiben sollte, sondern was ist und wie es sich vielleicht entwickelt. Und wir wollen eben wissen, wie Sprache funktioniert und wollen versuchen, Grammatik sozusagen daraus zu erschließen, aus der Sprache, wie sie funktioniert und nicht eben vorzuschreiben. Die klassische Grammatik oder die traditionelle Grammatik des Deutschen war sehr, sehr stark orientiert an den Grammatiken der klassischen Sprache, die von den klassischen Grammatikschreibern entwickelt wurden, des Griechischen, des Lateinischen. Deswegen sind die meisten grammatischen Ausdrücke heute noch griechisch oder lateinisch. Also man sagt nicht der Werfall und des Westfalls, sondern Nominativ, Dativ, Akkusativ und so weiter. Aber die heutige Linguistik ist nicht mehr so stark dran interessiert. Und interessanterweise sind viele der sogenannten Sprachpäpste eigentlich von der Ausbildung, von der Herkunft her nicht ausgebildete Linguisten, sondern häufig Journalisten, was ein absolut ehrenwerter Beruf ist natürlich, aber
das sagt er jetzt nur, weil er einem gegenüber sitzt.
Es gibt den alten Spruch, die Wissenschaftler wissen von einem immer kleineren Bereich immer mehr, am Ende wissen sie von gar nichts mehr alles. und die Journalisten wissen über immer breitere Bereiche immer weniger. Inzwischen wissen sie dann wissen sie irgendwie von allem gar nichts mehr. Also das ist ein Witz natürlich, aber vielleicht ist ein Körnchen Wahrheit drin.
Und alle gehen in dieselbe Richtung.
Alle gehen
gar nichts mehr am Schluss.
Alle gehen vielleicht in dieselbe Richtung. Also die großen Sprachpäpste in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren Leute, die sich die Stilisten waren und die den Leuten vorgeschrieben haben, wie sie richtig stilistisch schreiben, um keine Stilblüten zu produzieren, weil das ja peinlich ist. Und eben auch, um die Bildung zeigen zu können. Ja? Also bis vor sehr kurzem war es ein großer Ausweis der akademischen Bildung, reines, schönes, pures Deutsch zu sprechen. Inzwischen ist es gar nicht mehr so wichtig. Inzwischen ist es so, dass auch sehr gebildete Leute, auch studierte Leute gern umgangssprachlich sprechen, gern mal im Dialekt sprechen. Also das kommt dann wirklich sehr auf den Anlass des Sprechens an. Also hier im Gespräch mit dir spreche ich eher umgangssprachlich, anders als in einem Seminar an der Uni und so weiter. Also,
ah ja?
Ja, ich versuche, weil wir uns ja hier an Laien natürlich wenden, versuche ich möglichst wenig Fachchinesisch zu sprechen. Wenn ich in einem ein Referat gebe, dann kann ich davon ausgehen, dass die Kolleginnen und Kollegen, die mir zuhören, die Terminologie kennen, ich kann stärker terminologisch sprechen, das heißt, ich kann ein bisschen kürzer mich ausdrücken.
Ah, okay, aber das ist ein Unterschied, du verwendest dann mehr, wie du sagst, Fachwörter, die ich jetzt vielleicht nicht verstehe, aber die Satzbildung, die Grammatik, die Wortwahl ist nicht anders in dem Sinne.
Die Wortwahl,
ist nicht so, dass du jetzt meinst, ich verstehe nichts von der deutschen Sprache, wenn du jetzt richtiges Deutsch mit mir sprichst.
Nein, darum geht es natürlich nicht. Aber es geht eben zum Beispiel um
muss Terminologie. Muss ich nicht beleidigt sein.
Also nein, überhaupt. Also wie gesagt, zunächst waren das Stilistiker und Bastian Sick gehört eben ein bisschen zu dieser neuen Schule, der das wieder aufgenommen hat.
Das ist einer der Sprachpäpste.
Einer dieser Sprachpäpste, der dieses berühmte Buch geschrieben hat. Inzwischen gibt es jede Menge Folgebücher. Das ist also ein Riesenerfolg gewesen und ich gönne ihm den Erfolg auch. Und es ist ein sehr populäres Buch geworden und die Nachfolgebücher auch und verkaufen sich gut. Nur, wie gesagt, hat das mit Linguistik nichts zu tun. Das ist kein linguistischer Ansatz. Und ich als Linguist, der auch ein bisschen historischer Linguist ist, finde es interessant, dass er sich ausgerechnet einen Ausdruck aussucht, nämlich diese Possessivform, die besitzanzeigende Form, die durch Dativ und Possessivpronomen dem Vater sein Haus ausgedrückt wird, eine Form, die nicht nur in vielen regionalen Umgangssprachen vorkommt, sondern in den ältesten Sprachdokumenten, die überhaupt deutsch sind, vorkommen. Das ist nichts Neues. Das kommt in den Merseburger Zaubersprüchen vor aus dem 9. Jahrhundert. Ja? Das heißt, das ist also nicht etwas, was eine Neuentwicklung, eine Verfallserscheinung der Sprache ist, sondern das gab es immer schon, sehr, sehr lange, seit es tatsächlich sich die deutsche Sprache aus dem gemeinen Germanischen herausgelöst hat.
Also es hieß einmal, es ist eine Entscheidung vom Kaiser. Nicht eine Entscheidung des Kaisers.
Genau, ja. Aha. Also der Genitiv, wie gesagt, ist ein Kasus, der zum Beispiel auch, das kann man in der modernen Sprache verfolgen, der im Schwinden ist. Ja? Also der Genitiv, der regiert wird von Verben, geht sozusagen verloren. Ja? Ich gedenke dieser Sache, ja, ich gedenke dieses Erlebnisses, ist sehr, sehr altertümlich. Man verwendet es noch in so Ausdrücken wie wir gedenken der Toten, ja, aber meistens sind es sehr kleine Ausdrücke. Statt gedenken könnte man heute sagen, wir erinnern uns an die Toten oder wir denken an die Toten, nicht? Es gibt einen Ausdruck, der noch verwendet wird, wo der Genitiv noch praktisch Pflicht ist, sich seiner Stimme enthalten. Ja, ich enthalte mich der Stimme, das muss ich mit Genitiv ausdrücken. Ich kann nicht sagen, ich enthalte mich wem oder was. Also ich muss wirklich den Genitiv verwenden. Aber der Genitiv als Objektskasus ist im Verschwinden begriffen, wird ersetzt durch Dativ und Akkusativ. Er ist aber noch da als Attributskasus, also wirklich das Haus des Vaters, ja, die Folge dieser Sendung. Ja. Aber umgangssprachlich und vor allem regionalsprachlich wird es wird häufig diese Dativ-Umschreibung verwendet. Und es ist nicht unbedingt schriftsprachlich, aber es ist nicht falsch. Ja, es ist kein falsches Deutsch, es ist verständliches Deutsch.
Also ich kann sagen, das Haus vom Vater.
Das du kannst sagen, das ist meinem Vater sein Haus, ja, selbstverständlich. Ja. Ich hätte damit kein Problem. Ja. Als Sprachlehrer müsste ich meine Studierenden darauf aufmerksam machen, dass die Schriftform anders ist. Ja,
ja, aber jetzt wollte ich ja argumentieren. In einer Hinsicht stimme ich mit den Sprachpäpsten überein, dass man vielleicht wirklich versuchen sollte, weil ja Deutsch ein Kunstwerk ist, wie wir das schon mehrmals gesagt haben, dass man das Kunstwerk auch erhält und vielleicht noch ein bisschen erweitert, wenn das möglich ist, aber nicht Sachen wegmeißelt. Also wenn jetzt das Genitiv wegfällt, dann ist es auch, wird auch das Kunstwerk ein bisschen minderer in dem Sinn. Also warum nicht das am Genitiv festhalten und eben sagen, nee, das muss jetzt Genitiv sein, weil das macht die Sprache noch komplexer, noch schöner, noch ausdrucksstarker.
Kein Mensch verbietet jemanden, den Genitiv zu verwenden. Das ist ja auch vollkommen richtig und
nein,
es wird
aber,
immer noch verwendet.
Nee, aber,
die Frage ist...
aber niemand lässt sich das gefallen, wenn ich ihm sage, nee, das ist Genitiv. Die sagen mir dann, blas mir in die Schuhe. Das ist eine Schweizer Redewendung.
Sprache wandelt sich. Sprache
das ist mir auch
sich.
Klar.
Ich meine das jetzt nicht herablassend. Es,
ja,
ist,
ja.
Es ist nur eine Sache, an die man immer wieder denken muss, wenn man über solche Sachen spricht. Und Goethe hat anders gesprochen und geschrieben als Bertolt Brecht. Ja, also schon zwischen zwei Jahrhunderten hat sich die Sprache sehr gewandelt. Und wir sprechen nicht mehr wie im 18. Jahrhundert. Wir sprechen nicht einmal mehr wie Anfang des 20. Jahrhunderts. Also innerhalb eines Jahrhunderts hat sich vieles sehr, sehr gewandelt. Und Sprachwandel ist etwas, was man sehr, sehr schwer vorhersagen kann. Also auch Linguisten machen normalerweise nicht gerne Vorhersagen, weil man es schwer beschreiben kann. Man kann bestimmte Tendenzen sehen, zum Beispiel eben die Tendenz, dass der Genitiv zurückgeht in der Frequenz. Ob der Genitiv wiederkommt oder nicht, kann ich nicht sagen. Eine Sprachgemeinschaft verliert eigentlich nur Ausdrücke, für die sie keine Verwendung mehr hat. Ja? Ausdrücke werden obsolet, sie geraten in Vergessenheit, wenn wir sie nicht mehr brauchen. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist immer noch das Wort Fräulein im Deutschen. Heutzutage werden die meisten deutsch Sprechenden sagen, es ist irrelevant, ob eine erwachsene Frau verheiratet ist oder nicht. In anderen Sprachen ist der Unterschied zwischen Fräulein und Frau noch vorhanden oder immer noch vorhanden, wird vielleicht auch vorhanden bleiben. Im Deutschen ist es verloren gegangen. Warum jetzt ausgerechnet das Fräulein verloren gegangen ist, kann ich nicht sagen, aber es ist eine Entwicklung der deutschen Sprache. Natürlich wissen wir im
Englisch. Also das kommt daher, dass die Frauen sich nicht auf Englisch belittle.
Sie wollen sich nicht herablassend behandelt.
Ja, Fräulein ist eine kleinere Form von Frau.
Ja, aber manche dieser Sachen setzen sich durch und manche setzen sich nicht durch. Und welche sich durchsetzen, kann man sehr schwer voraussagen. Wir lesen immer noch die Novelle Das Fräulein von Scudery. Wir müssen nicht sagen Frau von Scudery, aber das heißt, das Wort ist erhalten, aber es ist in den meisten Fällen als historisches Wort erhalten. Wir wissen es noch, wir können die Literatur schon noch lesen, die das Wort verwendet, aber sowas wie Ohm wissen wir nicht mehr. Wir wissen, dass das ist noch Widerstand, wir kennen das aus der Physik Ohm, aber dass Ohm früher Onkel bedeutet hat und dann erst im 18. Jahrhundert durch das französische Wort Oncle ersetzt wurde, oder dass wir heute kaum mehr Vetter sagen, sondern Cousin und nicht bei Base, sondern Cousine und so weiter. Also bestimmte Wörter geraten außer Gebrauch, bestimmte Redewendungen geraten außer Gebrauch und auch bestimmte grammatische Konstruktionen.
Aber trotzdem besteht ein Interesse daran, diese deutsche Sprache so zu erhalten, wie sie ist, weil, wie gesagt, gerade das Buch und die Nachfolgebücher dieser Sprachpäpste waren äußerst populär. Warum?
Ich denke, es sind sehr, sehr viele Leute an Sprache interessiert, was wundervoll ist. Muttersprachler sind in einem gewissen Sinn natürlich Experten für die eigene Sprache. Aber die Annäherung von Sprachliebhabern an die Sprache ist nun mal nicht unbedingt eine wissenschaftliche Annäherung. Das bedeutet nicht, dass es eine falsche Annäherung ist. Aber Wenn ich als Sprachwissenschaftler spreche, wenn ich als Linguist spreche, würde ich sagen, der Versuch, eine Sprache in einem bestimmten Zustand zu halten, ist wie der Versuch, das Meer aufzuhalten. Ja, also ich meine, wenn die Flut kommt, kommt die Flut, da hilft alles nichts. Wir können Dämme bauen, aber wir werden niemals die Flut verhindern können. Und wir werden auch nicht verhindern können, dass nach der Flut wieder die Ebbe kommt. Das heißt, die Sprache verändert sich. Die Frage, ob wir Sprache steuern sollen, ob wir sie auf konservative Weise steuern sollen, nämlich um bestimmte Dinge zu erhalten, die uns lieb sind, die uns persönlich lieb sind, oder ob wir sie in der anderen Weise zu steuern versuchen, indem wir zum Beispiel gendern in der Sprache, das passt dann wieder Leuten nicht, die eher konservative Einstellung gegenüber der Sprache haben. Als Linguist muss ich sagen, der Versuch, die Sprache von oben zu steuern und Sprachregeln vorzuschreiben, ist zum Scheitern verurteilt, eben gerade weil die Sprache ein Kunstwerk ist, aber eben nicht ein Kunstwerk, das von einer Person oder einer Klasse, den Linguisten oder den Sprachpäpsten oder den Schneidern oder den Schustern geregelt wird, sondern tatsächlich ein Gesamtkunstwerk, das ein kollektives Kunstwerk ist und Recht hat, die Gemeinschaft der Deutschsprechenden und nicht eine einzelne Person.
Okay, also so wie ein Schimmelpilz, der sich je nach Wetterlage in die eine oder andere Richtung erweitert, kann man sagen.
Je nach Wetterlage ändert sich manchmal was, zum Beispiel in der Politik. Natürlich gibt es offizielle Sprachregelungen oder gab es in der DDR zum Beispiel. Es gab natürlich im Nazi-Deutschland Sprachregelungen, aber die konnten sich nicht vollständig durchsetzen. Ja, also auch nicht in 40 Jahren DDR. Es gibt sehr wenig, was tatsächlich von der offiziellen Sprache der DDR übrig geblieben ist. Solche Sachen sind relativ kurze Ausschläge in der Entwicklung der Sprache. Es gab im 18. Jahrhundert die À-la-Mode-Zeit, als sehr, sehr viele französische Ausdrücke übernommen sind. Einige davon, wie die Verwandtschaftsbezeichnungen, sind geblieben. Andere sind dann wieder vollständig verschwunden. Aber wie gesagt, längerfristig entwickelt sich Sprache in Richtung auf vielleicht größere Verständlichkeit, in Richtung auf größere Sprachökonomie. Und wenn das unter Umständen sogar einen grammatischen Fall kosten würde, dann ist das so. Das Englische hat das Kasussystem beinahe vollständig verloren. Das Englische ist eine absolut vollständige und gute Sprache, auch wenn es keinen Unterschied zwischen Dativ und Akkusativ im Englischen gibt.
Wer weiß, vielleicht die einzige Einrichtung auf dieser Welt, die frei von Zwängen ist. Also wir können sprechen, reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist.
Das ist meine Idealvorstellung von der Sprache, ja.
Wir hatten vor nicht so langer Zeit Redewendungen und ich dachte, wir können vielleicht zum Abschluss einer jeden Episode eine Redewendung als Beispiel bringen. Mal gucken, ob du weißt, woher diese Redewendung kommt. Ich habe mir eine ausgesucht heute. Da kriegst du die Retourkutsche oder die Retourkutsche, je nachdem, wie man das ausdrücken möchte.
Ja, also eine Retourkutsche machen. Ich kenne die Redewendung, ich verwende sie manchmal. Also ich verwende sie in dem Sinn, eine Antwort, die zurückgereicht wird, die nicht keine besonders originelle Antwort. Also man gibt eine Antwort, die das Gegenüber bestrafen soll oder negativ sein soll, aber sie ist nicht besonders originell. Also es fällt einem nichts besonders Originelles ein im Moment. Relativ durchsichtig, denke ich. Also eine Retourkutsche, Retour natürlich auf Französisch heißt zurück. Tour et Retour, hin und zurück. Und eine Retourkutsche war eben zu der Zeit, als es noch Kutschen gab, eine regelmäßige Kutschverbindung. Ja? Also eine Retourkutsche ist etwas, was man erwartet. Ja? Also keine originelle Erwiderung, sondern eine Erwiderung, die man eben erwartet, die besonders langweilig ist, so langweilig wie der Fahrplan von einer Kutsche, nehme ich an.
Okay, das ist der Ursprung von der Retourkutsche.
Das ist der Ursprung, der mir bekannt ist, ja. Gut. Muss nicht unbedingt der einzige sein.
Okay, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Ja, bis dann.
Adrian. Dr. Leo Kretzenbacher, Linguist. Wir lassen mal bei Linguist heute,
ja,
an der Universität Melbourne. Ja. Danke.